Premium Leaders Club, der Podcast. Leaders Learning. Hier in unserem Wissensformat sprechen wir über kompakte Erkenntnisse von jenen, die bereits Meilensteine gesetzt haben und nun ihr Know-how teilen möchten. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts vom Premium Leaders Club und zwar heute in der Rubrik Leaders Learning. Ich habe jemanden bei mir, der einer der gefragtesten Strategie- und Transformationspioniere weltweit ist. Er ist bekannt für unbequeme Wahrheiten, die er ausspricht, unkonventionelle Lösungen und dass er kein Blatt vor den Mund nimmt. Deswegen bin ich auch ein bisschen gewappnet heute in dieser Aufzeichnung und gespannt, was er alles so raushaut. Ja, über 25 Jahre Berufserfahrung bringt er mit und 500 oder mehr als 500 Transformationsprojekte hat er begleitet. Als Geschäftsführer von Rabel und Hahn berät er DAX-Unternehmen aus jeglichen Branchen. Heute bei mir Philipp Hahn.
Hallo Selina.
Ich bin total gespannt auf unseren Talk jetzt. Vor allen Dingen deswegen, weil wir so eine kleine Connection haben. Haben wir gerade schon gemerkt, als hier unser Bild bei Zoom aufgegangen ist. Du hast sofort gesagt, schöne Tattoos hast du. Und das ist genau das gewesen, womit ich auch reinstarten wollte eigentlich. Das gleiche Kompliment wollte ich an dich zurückgeben. Philipp, schade, dass unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer dich jetzt nicht sehen können. Aber es ist tatsächlich so, du bist wirklich voll tätowiert. Du siehst halt gar nicht so aus wie die Berater und Beraterinnen, mit denen ich halt sonst so spreche.
Ja, das höre ich öfters, ja. Oder das spüre ich öfters.
Wie kommt das denn so an, wenn du in so ein Unternehmen reinwanderst und, weiß ich nicht, beim Empfang landest und sagst, ja, ich bin hier heute, ich habe einen Termin, und sind die Leute manchmal verdutzt, dass du der Unternehmensberater bist?
Das ist eine sehr spannende Frage, weil die für mich jeden Tag sehr intensiv ist. Es gibt natürlich Kunden, die kennen mich, also beispielsweise bei BMW gebe ich Autogramme, wenn ich da reinkomme. Der Empfang, die feiern jedes Mal schon, ah, da ist er, das ist Rob da, und die Leute auf den Gängen sind voll begeistert. Aber meistens ist es schon so, dass vor allem bei den Kunden, die mich nicht so kennen, da gibt es in der Regel so einen Don Quixote, der da drin gegen Windmühlen kämpft und der sagt, wir bräuchten ja eigentlich mal den Disruptor. Und das sind ja eigentlich die meisten Termine, die ich momentan so mache, gerade in diesen dynamischen Zeiten. Und das ist dann schon sehr interessant, wenn ich da so reinkomme. Ich habe beispielsweise letztes Mal ein Coaching gegeben, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Das war bei einer Firma und dann sagt, kommt irgendwann so eine Dame vorbei von der Security und schaut mich an, so von oben bis unten. Und wer sind Sie? Dann sage ich, ich bin der Coach. Sagt sie, welcher Coach? Sag ich, Coach fürs Top-Management. Sie, Coach fürs Top-Management. Wer hat Sie denn hier reingelassen? Und ich hatte damals, also in diesem Unternehmen, da gab es keinen Ausweis. Und dann musste ich damit zum Empfang gehen. Und das zeigt das eigentlich ganz gut, diese Schere. Das heißt, einerseits die Leute, die mich kennen, die feiern mich, die mögen mich, die kennen mich. Und viele andere sehen mich erstmal als Gegner, als Gefahr, als nicht trustworthy. Der erzählt doch nur irgendwo Hokuspokus und macht einen auf dicke Hose. Und das macht mein Leben schwer, weil viele gerade in Projekten, wenn ich auf neuen Projekten starte, und stell dir vor, da hast du dieses Szenario, was du eben so beschrieben hast. Da ist so ein Meetingraum, da sitzen dann lauter, ich nenne sie Pinguine, sorry. Mit ihren Anzügen und Westen und Hosenanzügen, die Frauen die Haare kurz geschoren, die Männer meistens eine Platte auf dem Kopf. Und dann komme ich da reingelaufen. Dann sorge ich da nicht immer für Begeisterung. Und oft ist es so, dass die Leute sich da mal freuen, dass ich vor Kimme und Korn stehe. Und dann drücken die auch mal ganz gerne ab. Aber ich bin ja mit allen Wasser gewaschen und mein Ruf ist sowieso ruiniert. Also ich sage auch immer zu den Leuten, du, egal was die bei mir ausgraben, kann ich sagen, ich habe schon Schlimmeres getan.
Ja, weil das, was natürlich jetzt die Leute, die dich nicht kennen, wer auch immer das sein mag, auch nicht weiß, jetzt gerade beim Hören, du siehst halt nicht nur aus wie ein Rockstar, sprechen wir gleich noch drüber, sondern du bist auch einer. Also du hast wirklich lange Haare, wirklich, du bist trainiert, du gehst ins Gym, wenn man dein Instagram mal gestalkt hat, so wie ich das gestern gemacht habe, sieht man, du bist wirklich bodybuilding-mäßig total am Start. Das heißt, wenn du irgendwo reinkommst in so ein DAX-Unternehmen, kann ich mir schon gut vorstellen, dass erstmal geguckt wird, wer ist das denn? Kommen jetzt die Rocker oder was ist hier los? Und dann ist es aber tatsächlich so, dass du einfach teilweise Hallen füllst bei deinen Speeches, bei deinen Keynotes und wirklich es um Strategien, um Transformation geht. Lass uns mal auf den Faktor Mensch so ein bisschen gucken, weil ich finde, das ist eine total gute Überleitung, dass wir gerade so ein bisschen über dich und dein Äußeres auch gesprochen haben und wie du wirkst. Denn von dir, oder du sagst von dir, dass dein Erfolgsrezept ist, nicht so zu sein, wie andere dich gern hätten. Denkst du, das ist etwas, was Führungskräfte vielleicht auch verinnerlichen sollten?
Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, in der immer weniger Menschen ein echtes Selbst minus bewusst minus sein haben. Ich kann relativ schnell bei diesen Coachings, die ich betreibe, Leute ganz schnell an ihre eigene Grenze bringen. Beispielsweise mache ich oft Personality Coachings, wo ich halt dann Top-Management vor mir habe. Da habe ich halt eben dieser Don Quixote reingeholt, der ist total hyped und hockt da drin und freut sich. Und dann treffe ich da drin auf diese Säbelzahntiger, auf diese Silberrückenwölfe. Und meistens sind das Leute, die eine Wahnsinns-Selbstsicherheit ausstrahlen und sich mit den ganz normalen typischen Werten so gewappnet haben, die man eben heute so im 21. Jahrhundert vorfindet. Man hat so eine, ich sag mal, gefakte Spiritualität. Ja, ich mache ja Podcasts und höre mir das und jenes an. Aber relativ schnell kannst du bei diesen Menschen entblättern, wer sie wirklich sind. Weil das wissen die meisten nicht. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Bevor ich mich mit Führung auseinandersetze, sollte ich mich sehr intensiv mit mir selber auseinandersetzen. Und beispielsweise, wenn ich mal sage, so, jetzt schreiben wir alle mal eine Filmkritik über uns selber, dreiseitig, ohne GPT. Jeder setzt sich mal ganz kurz hin und beschreibt mir mal schnell, wer er ist. Und dann geht den Leuten ganz sofort der Stoff aus. Ja, wie ich schreibe und ja, du fucking Führungskraft, hinhocken, jetzt schreiben. Ganz simpel. Wenn du wissen willst, wie du deine Leute führst, musst du dich mit dir selber auseinandersetzen. Was sind denn deine Stärken? Where do you shine on a regular base? Und in der Regel kommen dann die ganz normalen Stärken, ja, die jeder halt so, die Schubladenstärken, so scheiße Stärke, hier bitteschön, die und die und die. Und dann where do you fuck up on a regular base? Im Privaten wie im Business. Wo sind in dir die Schlangen, wo sind in dir die Monster, die du immer verdeckt hältst, auf die du dich draufstellst? Und das ist das Spannende in diesem Befindlichkeitskult, in dem wir uns momentan befinden, dass nicht nur das Management, das gehe ich nochmal eine Ebene tiefer, auch die Mitarbeiter in der Regel, wir sind ja jetzt in einer Zeit, in der wir das Außen ans Innen anpassen, nicht mehr das Innen ans Außen. Das heißt, Smartphone passt nicht mehr, uff, neues Smartphone, zack, ja mittlerweile, ich glaube, Smartphone wechseln jetzt schon, glaube ich, alle 2,5 Jahre oder so, ja, je nachdem, welche Quelle man glaubt, Autos beispielsweise ebenso. Und Jobs mittlerweile auch. Wir haben eine Wahnsinns-Trennungsrate bei Facebook. Ein guter Freund liefert mir da mal Daten. Das ist brutal, wie viele Leute ihren Partner mittlerweile betrügen, wie viele sich einen anderen suchen. Und ich glaube, das ist das große Problem. Wir passen das Äußere ans Innere an und hinterfragen nicht mehr das Innere und passen das ans Äußere an. Und da muss das Management natürlich in den Lead gehen und sagen, schaut mal her, Leute, da bin ich eine richtige Krachlatte. Und vielleicht ist einer von euch in dem Bereich gut, da könnt ihr mir helfen.
Mhm. Du bist ja auch Teil einer Band. Und zwar stehst du auf der Bühne mit einer Metalband als Sänger. Und da hatte ich mich auch gefragt, kannst du diese Situation, weil das ist ja auch irgendwie ein Team, also nicht nur irgendwie, sondern ihr seid ein Team, das übertragen auf Teams in Unternehmen beispielsweise? Also wenn du gerade auch davon gesprochen hast, dass irgendwie jeder seine Rolle kennen muss, jeder muss wissen, was er kann, was er nicht kann. Hast du da manchmal so, kannst du da so Transferleistungen ziehen zwischen diesen beiden Welten, in denen du dich auch bewegst?
Herzlichen Dank, Selina. Das ist eine wundervolle Frage. Und das ist eine ganz schöne Analogie oder eine Brücke, die du mir da gerade rüberwirfst. In der Tat ist es so, dass, wenn man sich jetzt mal die Welt da draußen so anschaut, was sind die erfolgreichsten, ich sag mal, Organisationen, um den Schirm breiter zu spannen und nicht nur bei Unternehmen zu bleiben, weil das kann ja auch was Gemeinnütziges sein, das kann ja auch ein paar Leute sein, die sich da zusammensetzen. Und ich glaube ganz fest daran, dass die Organisationen oder die Menschengruppierungen, die echte Freunde sind, eine Wahnsinnsperformance an den Tag legen. Beispielsweise, nimm mal zum Beispiel ein militärisches Sondereinsatzkommando oder ein Feuerwehrteam. Ja, für die, die einfach so eine harmlosere Variante hören möchten für ihr eigenes Gewissen. Stell dir vor, das sind echte Freunde. Da ist Tom, da ist Fred, da ist Anna, da ist Katrin. Und die kennen sich seit Kindesalter. Und einer weiß ganz genau, pass mal auf, der ist gut im Organisieren und Strukturieren. Die Person ist eher so, sag ich mal, der Hero, die möchte ins brennende Haus reinlaufen. Die Person beispielsweise hat kein Höhenproblem und kann mit der Leiter da umgehen. und jede Person ist ein Wahnsinnsfahrer. Und man kennt sie noch darüber hinaus. Also das heißt, in den richtigen Momenten wissen alle, jetzt mache ich keinen Sarkasmus mehr, weil Sarkasmus beispielsweise ist der Humor der Boshaften. Und das ist etwas, wo man, oder man spricht über andere etc. Ja, in so einer Zweifelssituation. Kennst du selber, wenn auf einmal du sitzt mit jemandem am Tisch, auf einmal geht das Geläster über einen anderen los. Das ist ja nicht so, dass das nur was Gutes hinterlässt. Und diese, ich sag mal, dieses Mikroverhalten, was Freunde miteinander pflegen, also unbewusste Werte, sind das, was den ganz großen Unterschied macht. Und ein solches Feuerwehrteam oder ein solches Sondereinsatzkommando, das ich sag mal, die outperformen natürlich jedes andere Team. Und das ist bei unserer Band auch so. Wir haben nie geplant, dass diese Band erfolgreich wird. Also das war für uns einfach nur auch nicht große Bühnenspiel. Wir haben gedacht, komm, wir machen eine Band, wir wollen ab und zu einfach auf den Putz hauen und müssen da mal unsere Aggression und was weiß ich rauslassen, wie du es als Mann halt so hast. Ja, als Mann bist du halt ab und zu, du bist halt letztendlich ein Trockennasenaffe, der halt einfach mal ab und zu auf den Putz hauen möchte. Und es macht halt auch noch viel Spaß. Wir hätten nie gedacht, dass wir mal durch die USA touren. Wir hätten nie gedacht, dass Lynyrd Skynyrd, einer der Top-Heavy-Metal-Sänger, dann sagt, ey, ich will mit euch einen Song machen. Zwei sogar. Wir hätten nie gedacht, dass wir mal Einnahmen durch Streamings und so bekommen. Das Projekt war nie dafür groß ausgelegt, erfolgreich zu werden. Aber genau das zeigt das, was ich eben gesagt habe, oder was du letztendlich in deiner Frage schon impliziert hast, dass wenn sich Leute zusammentun, die sich besonders gut kennen und haben einen Nordstern, also nicht Happiness, sondern sagen, hey, pass mal auf, da oben ist ein Ziel. Und im Idealfall ist dieses Ziel auch noch gar nicht so gut niedergeschrieben. Und man irrt sich so empor als Freund, als Freundeskreis. Dann passiert absolute Magic. Und das sehe ich jeden Tag im Business mit Unternehmen, die Welt gestalten da draußen. Beispielsweise, wie man sie gerade in Asien oder in China, in China oder in den USA sehen. Denen gelingt es sehr gut, so eine Energie aufzubauen.
Jetzt ist es aber so, dass das irgendwie noch nicht überall angekommen ist, weil du auch auf eurer Homepage stehen hast, ein paar Zahlen, Daten, Fakten, dass 97% der Führungskräfte denken, dass sie gut führen würden, aber nur 17% der Angestellten behaupten oder davon überzeugt sind, dass sie gut geführt werden. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, okay, wie krass ist diese Schere denn bitte? Wie kann das denn sein? Woran liegt das und wie kann man das verändern?
Das liegt daran, dass die Unternehmen sich selbst vergiften. Prinzipiell ist es ja so, dass ein Unternehmen sich erstmal in diese missliche Lage ja irgendwie gebracht hat. Also da läuft ja schon mal was nicht gut. Und seit Anbeginn der Menschheit wissen wir brauchen immer einen von außen, der da kommt und sagt, hey, ihr könnt auch beispielsweise mit Pfeil und Bogen oder mit Feuer etc. leben. Und dann, wir brauchen immer jemanden von außen. Und das fängt ja im Kindesalter schon an. Keiner von uns könnte aufrecht gehen, wenn Mama und Papa uns das nicht zeigen würden. Und dann irren wir uns wieder empor. Und wie ist das in Unternehmen? Meistens hast du dann im Unternehmen hast du dann eine Kommunikation. Du hast im Unternehmen in der Regel eine Academy oder ein Training Center, das meistens unter HR hängt. Und mit Verlaub, die HR-Departments da draußen sind mit Abstand die schlechtesten, die es gibt. Also ich empfehle, jedes Department braucht Inspiration von außen. Auch ich lasse mich ja coachen regelmäßig. Ich schaue, wer sind die Besten da draußen? Wie komme ich an die irgendwie ran? Wie komme ich an diese ganzen Top-Experten, an einen Jocko Willing, an, einen Jordan Peterson oder einen Andrew Tate und die auch alle übrigens auch keine weiße Weste haben. Dann geht es wieder los, dass halt die meisten sagen, wenn wir schon jemanden reinholen, ja, sind wir wieder bei der Eingangsfrage. Keine Tattoos, keine langen Haare, der muss trustworthy sein, der muss ein reines Image haben. Und das ist genau das Problem, dass die Leute, die so ein reines Image haben, das sind die langweiligsten, uninspirierendsten Menschen, da draußen, die es gibt. Und das sind halt nun mal nicht die Innovativen. Sehen wir, wie wir Elon Musk da beispielsweise zerreißen. Ich weiß nicht, ob du den letzten Starbase-Visit gesehen hast, wo er dann mit seinen Nannies rumsteht. Dann der YouTuber mit so einer kleinen Kamera. Die Kinder zupfen so an seinem Shirt. Total improvisierter Factory Walk. Und dann denkst du dir, während Macron die Ariane 6 feiert, die 4 Jahre zu spät ist, plant Starbase jetzt da drüben 1000 Raketen zu bauen. Wie machen sie es unkonventionell? Was macht beispielsweise SpaceX? SpaceX holt sich natürlich massiv Know-how von außen durch die Mitarbeiter. So, das können wir in Europa nicht mehr. Warum? Weil die ganzen Top-Talente wollen nicht mehr in Europa arbeiten. Das sehe ich ja bei den ganzen großen Playern hier, dass die händeringend versuchen, mit Reverse-Recruiting, mit exorbitanten Angeboten, Leute aus Taiwan, aus China, aus USA hierher zu holen, mit Wahnsinnsgehältern. Und die eigenen Unternehmen sagen, ja gut, dann zahlen wir denen einfach das Doppelte. Und dann kommen die nicht hierher. Also ich spreche jetzt von den richtigen Top-Talenten. Das heißt, was müssen diese Unternehmen betreiben? Man muss sich von außen inspirieren lassen. Man muss sich von außen Know-how holen. Und das sind auch Beratungen gut, das sind auch Mitarbeiter gut. Aber was toll ist beim Berater, der springt mit dem Fallschirm rein sozusagen und hüpft mit dem Katapult wieder raus. Und das ist die Empfehlung, die ich da an der Stelle geben kann.
Mhm. Du hast auch mal gesagt in einer Keynote von dir, dass viele Unternehmen im Zug der Veränderung ganz weit hinten sitzen. Fand ich auch ein schönes Zitat. Du hast jetzt auch gerade schon eine Herausforderung der Zukunft bzw. der Gegenwart angesprochen, das Thema Fachpersonal und dass halt keiner mehr nach Europa kommen möchte. Welche weiteren Herausforderungen siehst du für die Zukunft? Worauf müssen sich Unternehmen auch hier bei uns in der Dachregion einstellen in den nächsten Jahren?
Die Frage bewegt mich sehr emotional natürlich, weil als Futurologist sehe ich ja immer sehr schön in meinen 26 Jahren, in denen ich jetzt arbeite, inwiefern waren meine Prognosen richtig, waren auch sehr viele falsch. Aber bei so manchen Dingen lag ich verdammt richtig. Aber ich habe damals meinen Kunden und generell der Automotive-Branche empfohlen, Hauptgegner ist China. Und die haben gesagt, okay, Hauptmarkt ist China. Nein, Hauptgegner. Und die haben dann gesagt, okay, China können wir Geld machen. 2013 haben die Unternehmen, die meisten in Europa, angefangen, ihren Hauptmarkt, ihren Blick zu ändern auf China. Und ich habe damals schon geschrien, stopp, das ist nicht Hauptmarkt. Ich kenne die Chinesen. Ich habe da drüben 7 Jahre gelebt. Das wird Hauptgegner. Und ich habe beispielsweise in großen deutschen Automotive-Konzernen schon gesagt, Leute, wenn ihr hier nicht aufpasst, hängt bei euch hier bald eine rote Fahne. Und heute ist es so. Beispielsweise Volkswagen hat ja mittlerweile Joint Venture, massive Absatzprobleme, aber noch sind die Weinkeller voll. Und das ist die große Herausforderung, die wir gerade haben. Es geht den Deutschen verdammt gut. Bei Visual Capitalist wurde gerade eine Grafik veröffentlicht, da wurden die Arbeitsstunden mal gezeigt. Und hinter Chile, hinter Mexiko, hinter USA, hinter jedem Land, das da aufgeführt wird, an letzter Stelle liegt Deutschland. An allerletzter Stelle, was Arbeitsstunden betrifft. Und es ist nun mal so, dass jemand, der 996 arbeitet, der Chinese beispielsweise, also von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends, 6 Tage die Woche, dass dieser Mensch mehr gebacken bekommt, in Summe wie der Deutsche. Der Deutsche glaubt es aber nicht. Warum? Weil er in der PISA-Studie auf Platz 25 mittlerweile liegt. In der Schule beispielsweise wird immer nur nach hinten gelehrt. Das heißt, die Lehrer, die kommen aus der Schule und gehen in die Schule, haben keine Ahnung vom Tuten und vom Blasen. Und ich spreche ja viel an Schulen. Und sehe mit Verlaub, welche Krachlatten ich da treffe. Und auch ich selber habe in der Schule, außer einem Dreisatz, das einmal eins und ein Alphabet und ein bisschen Grammatik, nicht viel gelernt für das Business, was ich heute betreibe. School has failed me. Und letztendlich musst du dir eigentlich da draußen ab 18 oder je nachdem, wann die Schule zu Ende ist oder wann das Studium zu Ende ist, weil mit Verlaub, das sind dieselben Krachlatten, wenn ich das so sagen darf, sorry, die erstmal was Business betrifft, Business Skills, Business Knowledge etc., da musst du erstmal da draußen anfangen, das wahre Wissen dir heranzuholen. Und das sehe ich auch, wenn ich Ingenieure treffe, die da rauskommen und sagen, oh, das ist nochmal ganz anders hier, was wir hier eigentlich betreiben, als das, was wir in der Schule gemacht haben. Also auch die Ingenieure sammeln da erst ihr Wissen. So, und das ist natürlich die große Herausforderung. Wir haben eben diesen Apparat, der dafür sorgt, dass die Leute nicht wirklich zukunftsgerichtet sind, sei es in der Schule, wo wir nach hinten schauen, mit den Lehrern, auch mit der Politik. Und die Unternehmen machen das ebenso. Das heißt, dieses Environment hat sich selbst sehr stark vergiftet. Und die Unternehmen haben randvolle Keller. Also das heißt, denen geht es finanziell sehr, sehr gut. Und die haben noch einen guten Absatz. Und das gilt es, sich selbst zu adressieren und zu sagen, hey, wir müssen das schrittweise ändern. Und diese Verantwortung fängt natürlich bei einem jeden an. Das heißt, beim Unternehmen selbst, dass man sagt, was kann man tun, wie kann man sich da weiterbilden. Und dann kommen natürlich die Frage, letztendlich die Kernfrage, das kommt nochmal an top. In Zukunft werden wir massiv in Bereichen aktiv sein müssen, die wir überhaupt nicht ansatzweise beherrschen. KI als Beispiel. 62% aller KI-Patente kommen aus China. Mit 62%, das ist eine massive Zahl. Dann haben wir, glaube ich, über 20% kommen aus USA. Dann kommen noch ganz viele aus Südkorea, aus Taiwan. Und 1% der Patente kommen aus Europa. Und hier haben wir so Unternehmen wie APEC Alpha und Co. Ich finde die ja ganz cool, aber die stinkt natürlich niemals gegen GPT und also OpenAI etc. an. Und wenn du dir mal alle Branchen so anschaust, die du so hast, Konsumelektronikbranche, was liefern wir da? Liefern wir irgendwelche Smartphones, Kühlschränke etc.? Wir können ja nicht mal einen Halbleiter herstellen, ohne dass uns ein Taiwanese uns da letztendlich das Teil dafür liefert. Wir können nicht mal Batterien herstellen. Es gibt demnächst Unternehmen, denen das gelingen wird. In der Solar beispielsweise, also Renewable Energies, liegen wir ganz hinten. Softwareentwicklung, ja gut, wir haben noch SAP, cool. aber in allem anderen hängen wir auch hinten dran. In der Automotive-Branche gibt es ganz wenig Player, die momentan das gestalten. BMW ist einer, Mercedes versucht da sein Allerbestes. Heavy Industries ist ein Riesenthema in Deutschland geworden, da haben wir ganz starke Abwanderung. Pharma haben wir ganz starke Abwanderung. Und ich glaube, das müssen wir uns realisieren, dass die Weinkeller noch voll sind und dass wir schauen, dass wir dieses Know-how hier behalten.
Ja, ich habe ganz große Augen bekommen, als du gerade so ein bisschen referiert hast, weil ich mir gedacht habe, oha, 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 es wird auch irgendwie mit jedem Satz nicht besser. Was es braucht, sind deiner Meinung nach ja auch disruptive Veränderungen. Welche Skills würdest du Unternehmen an die Hand geben in Bezug auf Veränderung, Transformation?
Ich glaube, prinzipiell sollten Unternehmen eigenständig schon mal anfangen, wie eingangs formuliert, erstmal einen Nordstern an die Wand zu malen, und der sollte nicht so ambitioniert sein. Die meisten schreiben sich so Werte und Nordsterne an die Fahnen, nennen dann ihr Kind Jesus und sorgen nicht mal dafür, dass es zum Johannes den Täufer geht und endet dann irgendwie als Junkie in der Drossel oder so. Das heißt, die meisten Unternehmen, wenn du den Purpose liest, wenn du die Werte liest, dann denkst du dir, wow, das klingt ja total gut. Und wenn du dann reinschaust, dann ist diese Schere genauso groß wie die Statistik, die du vorhin von unserer Homepage vorgelesen hast. Das heißt, meine erste Empfehlung ist, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Schreib dir erstmal was auf die Fahnen, was auch erreichbar ist, und dann irre dich mal selbst empor und mach echte, ernsthafte Schritte. Und das ist jetzt mal ganz egal, ob das Soft- oder Hard-Skills sind, aber das sollte man jeden Tag machen. Das heißt also, als Unternehmen sollte man sich mit sich selbst vergleichen, und zwar mit dem gestrigen Zustand. Wo standen wir gestern? Wo standen wir letzten Monat? Wo standen wir letztes Jahr? Und was können wir tun, dass wir heute einen Schritt besser sind? Und das kann natürlich auch jedes Individuum mit sich selbst machen. Das machen die meisten überhaupt nicht. Dass man sich mal Filmkritik beispielsweise, die ich ja eingangs erwähnt habe, dass ich mal regelmäßig schaue, wie verbessere ich mich eigentlich? Wie entwickle ich mich eigentlich? Das sind also die ersten Dinge, dass man sich mit sich selber vergleicht und schon mal alleine selber sicherstellt, dass man sich einen Schritt verbessert. Kann man auch wunderschön beispielsweise dann in Abteilungen und so machen, indem man ganz kurz einen Online macht und sagt, was haben wir seit gestern verbessert? Was war gestern unser To-Do, unser Problem? Ja, das. Okay, wie können wir es heute abstellen? Da. Und dann schauen wir morgen nochmal, wie wir das getan haben. Dann darüber hinaus sollte viel mehr geschehen. Das heißt, dazu brauche ich natürlich eine Selbstreflexion. Ich brauche ein ehrliches Feedback, auch wieder jemanden von außen, der kommt und da mal reinschaut. Wenn ich in ein Unternehmen mitgehe, ich sage dir, du siehst, es ist teilweise echt brutal für mich, du siehst teilweise Probleme, dass halt zum Beispiel Kalender sind rappelvoll gefüllt mit Meetings. Du gehst in ein Meeting rein, da hocken da, weiß ich nicht, ein Dutzend Leute oder sowas, und die simpelsten Dinge, die uns Menschen schon seit den 50ern, 60ern, 70ern beibringen, werden immer noch nicht gelebt. Das heißt, du hast ein Meeting, da hocken 12 Leute drin, dann wird ewig debattiert und diskutiert. Ja, du siehst ganz genau, dass einer so dran tippt irgendwie, schaut in die andere Richtung. Es ist keiner wirklich dabei, und am Schluss weiß auch keiner mehr, wer welchen Stein wie ins Rollen gebracht hat. Es wird irgendeine Entscheidung getroffen, wo eigentlich gar keiner mehr dahinter steht. In der Regel sagt dann irgendwie jemand, so ein Hierarchiestarker, der klickt sich da mal ein, macht die Kamera an und sagt, also totaler Schluss, wir sollten das so und so machen. Dann sagen alle, ja gut, dann kann man eh nichts mehr sagen, wenn der das so macht. Und beispielsweise, dann nehme ich mal das als Beispiel, wenn ich ein Meeting mache, Two-Pizza-Rule. Wir laden nur so viele Leute ein, wie von 2 Pizzas genährt werden können. Und genauso sollten Teams organisiert sein, so funktionieren wir als Trockennasenaffe. Wir wollen kleine Teams. Und dann beispielsweise hat sich jeder 24 Stunden vorher die Unterlage angeschaut und gibt nur noch seinen Konsens. Dann ist die Meetingzeit schon mal nur noch ein Drittel beispielsweise. Und dann fange ich mit der niedrigsten Hierarchie an. Und zwar, jeder schreibt jetzt mal in den Chat, was er denkt zu dem Thema, und dann Finger off from the Chat. Und jetzt bitte mal die Praktikantin, die Katharina, drück jetzt mal auf Enter und hau uns mal rein, was du zu dem Thema denkst. Ah, sie findet das so. Jetzt drückt der nächste Enter. Anna, nicht tippen, nur Enter drücken. Okay, alles klar. Danke, Anna, nicht cheaten, weil du bist nämlich rot. Uff, drückt auf den Knopf. Und dann am Schluss sagt der Chef, okay, jetzt weiß ich, wie der Tenor des Teams ist. Und ich kann anhand eurer Empfehlung der Zahlen, Daten, Fakten sagen, wir fahren nach links. Also das meine ich, es fehlt den meisten Unternehmen schon mal massiv an solchen minimalen Skills. Wenn ich mit Führungskräften beispielsweise in so einem Meeting ab und zu bin und die sind physisch, der geht raus, sagt er, boah, war das nicht ein geiles Meeting? Letztes Mal war ich mit so einem, der ist rausgegangen, ich bin drin geblieben. Dann kam er wieder rein, sagt er, wo bist du? Dann sage ich, nee, bleib mal draußen. Die Türe zugemacht und sage ich, so Leute, wie war das Meeting? alle sagen, ja, das siehst du ja, wie es ja abgeht, wie der Steinzeit. Dann sage ich, ja, warum sagt ihr ihm das nicht? Ja, weil der Typ hochcholerisch ist. Ja, I know, aber ihr müsst ehrlich sprechen. Das heißt, es gilt an den kleinen Dingen zu arbeiten und das kannst du als Außenstehender natürlich viel leichter verändern als wie als jemand im Unternehmen. Und dann geht's los, natürlich an Soft- und Hard-Skills zu arbeiten. Und all das muss natürlich, wie so eine Pyramide muss das geschehen. Ich baue erstmal das Fundament, ich überlege mir, wo setze ich das Ding hin? Und dann baue ich das Ding so langsam hoch. Und da haben wir sehr, sehr, sehr viel zu tun. Und vielleicht abschließend ein Beispiel dazu. Ich war in den 2000ern, war ich in Japan tätig. Und dann bin ich damals in so einen Meetingraum reingerannt. Und dann kam so ein Japaner, hat mich gestoppt und hat gesagt, komm nochmal zurück. Hat gesagt, schau mal, wir haben hier eine goldene Linie am Boden. Ich so, okay, was ist mit der? Hat er gemeint, wenn wir hier in diesen Raum reingehen, überlegen wir, welche Energie haben wir vorher gerade gesammelt? Welche Energie überschreitet jetzt diese goldene Linie? Und mit welcher Energie belasten wir die Menschen, die wir gleich in diesem Raum treffen? Und so eine Consciousness liegt halt beispielsweise nicht in der deutschen Mentalität. Wie vorhin schon gesagt, Deutsche in der PISA-Studie Platz 25. Aber ich glaube, in der Selbstsicherheit ist der Deutsche auf Platz 1. Und wir kennen ja solche Kinder vom Schulhof, die nicht besonders gebildet sind, aber sehr, sehr selbstsicher sind. Und all das letztendlich muss in der Pyramide adressiert werden.
Wir rennen, glaube ich, eher rein in so einen Raum, um unsere angesammelten Emotionen genau da abzulassen. Das habe ich manchmal das Gefühl, statt kurz vorher zu überlegen. Sondern es geht eigentlich nur darum, in den Raum rein und
Genau so ist es. Und das Spannende ist, dass wir in einer Zeit leben, in der wir alle eine Fahne vorwegtragen, wo drauf steht Meditation, Yoga, Selbstreflexion, Selbstbewusstsein etc. Und diese Fahne ist wunderschön. Die schaut total prächtig und brillant aus. Und du brauchst da nur ein bisschen drin graben. Und du erkennst, dass du da ganz, ganz, ganz viele Menschen hast, die vor riesigen Herausforderungen stehen. Und dass du, oft frage ich mich bei Unternehmen, wie kann diese Firma überhaupt noch Geld verdienen? Und dann bin ich bei anderen Unternehmen, dann bin ich, weiß ich nicht, in USA, Boca Chica, sonst wo oder in China. Und dann sehe ich, und deswegen macht dieser Laden Kohle. Und deswegen ist diese Firma da, wo sie ist.
Wir haben ja gerade über Veränderungen gesprochen und Transformation und dass das nicht so einfach ist. Ich meine, es ist nicht ohne Grund so, dass du den Leuten quasi Basics an die Hand gibst. Ne? Also wir sprechen alles, was du gerade gesagt hast, das Beispiel, das du angeführt hast, was wunderbar war und das auch nochmal richtig schön verbildlicht hat. Wir reden da ja von Basics. So, wie führt man ein Meeting wirklich effektiv und effizient? Und das bedeutet, oder schlussfolgernd denke ich mir so, es fällt einfach noch viel zu vielen Leuten schwer, sich aus der Komfortzone rauszubegeben. Das kennen wir ja auch aus persönlichen Situationen. Ich kann mich davon nicht freisprechen, dass es auch mir manchmal schwer fällt, die Komfortzone verlassen, weil das ist einfach ein ungemütlicher Raum. Sagt ja schon das Wort an sich. Und da hatte ich mich gefragt, weil du ja auch so ein Verfechter bist davon, sich quasi zum Problem hinzubegeben und auch da zu bleiben, also wirklich raus aus der Komfortzone. Gibt es in deinem Leben, gibt es für Philipp Hahn eigentlich eine Komfortzone? Oder hältst du dich eigentlich die ganze Zeit nur außerhalb dieser Komfortzone aus?
Muss ich leider jetzt ausholen, Selina. Sorry, ja, das ist eine wichtige Frage und die Message muss raus. Also erstmal zum Schluss der Frage, gibt es eine Komfortzone in meinem Leben? Ja. Ich habe ja, ich glaube, das wird in Deutschland, ist das ja gar nicht offiziell, aber ich habe HSP, das heißt, ich bin a highly sensitive person. Ich nehme unfassbar viel wahr. Und ich bin ein sehr, sehr feinfühliger, beobachtender Mensch. Und am Abend bin ich meistens total überladen mit Veränderungen und mit Eindrücken, die ich verarbeiten muss. Und für mich ist Las Vegas meine Heimat, meine neue Residence, ist meine absolute Komfortzone. Es wird früh dunkel. Ich habe immer dieselbe Temperatur in dem Land da drüben. Es ist so ein Safe Space für mich. Und für alle anderen ist das eine laute, oberflächliche Stadt. Und für mich ist das ein ganz meditativer, schöner, toller Ort. Also eine Stadt in der Wüste letztendlich für mich. Und wenn ich was erleben will, kann ich was erleben. Aber das ist meine Komfortzone. Und ich schaue zum Beispiel, wenn ich zu Hause bin, von all den Eindrücken. Ich habe in der Regel wie in einem U-Boot knallrotes Licht. Ich habe eine coole, meditative Musik und dieser laute Typ, den man so im Außen kennt, der bin ich überhaupt nicht im Privaten. Im Privaten bin ich sehr meditativ, sehr zurückgezogen. Klar kann ich Party machen, sodass die ganzen Vorstände sagen, boah, sowas haben wir noch nie erlebt. Aber am Abend muss ich schauen, dass ich natürlich all diese Eindrücke irgendwie verarbeite. Und mein Job bringt es ja mit sich, dass ich ja nur unterwegs bin und nur Veränderungen predige. Und ich meine, ich treffe im Jahr, ich weiß es nicht, wie viele Tausende von Menschen. Ich habe bei BMW über 20.000 Menschen trainiert. Ich glaube, ich habe über 1 Million Leute kennengelernt. Aber das, was du eben angesprochen hast, eingangs der Frage, hat für mich eine andere Frage impliziert. Da muss ich kurz ausholen. Wachstum kann immer nur außerhalb der Komfortzone stattfinden. Und ich glaube, diese Denke, what you don't know is more important than what you know. Das ist, glaube ich, das sollte der erste Leitsatz für jeden Menschen da draußen sein. Das heißt, in einer Komfortzone findet keine Veränderung statt. Die Veränderung findet statt, sobald ich Angst habe. Und die meiste Angst, die wir erfahren, ist fiktive Angst. Und dann, wenn wir da durchschreiten, dann lernen wir ja was. Dann denken wir, hey, bam, stimmt, macht echt Sinn. Das kann man so machen, das kann man so machen. Boah, ich bin I'm a better self than yesterday. Und dann irgendwann kommen wir in diese neue Komfortzone, wo wir sagen, ach, jetzt kann ich das. Und das ist das große Geheimnis, dass wir das durchschreiten, dass wir uns regelmäßig selbst torpedieren. Read, write, listen. Das heißt, ich bin ein ganz großer Freund vom Schreiben. Ich habe vorhin die Filmkritik erwähnt. Jeder kann sich jetzt schon mal hinsetzen und sagen, ich schreibe meine Filmkritik über mich selbst. Und regelmäßig überprüfe ich diese Filmkritik und schaue, ob ich die Posten Where do I shine on a regular base verbessere und Where do I fuck up on a regular base verbessere. Und ab und zu mache ich Stichproben. Dann schreibe ich mal meinen 12 wichtigsten Menschen, gib mir mal Feedback, wie ich ticke. Und ich glaube, das vielleicht erschließt sich der Kreis und das möchte ich auf jeden Fall noch mit anfügen. Wie sind wir groß geworden? Meist durch Konditionierung. Wir haben irgendwas gelernt. Da gab es eine Mama und da gab es einen Papa. Und stell dir mal vor, der Papa kam nach Hause, ja, und hat beispielsweise kam daheim. Ja. Kind versteht das natürlich nicht, weil spricht die Sprache nicht. Und die Mama und Papa geht wieder. Und das ist ja eben beschrieben. Meistens mangelt es uns an ABC-Skills. So, das kleine Kind sitzt da und sieht, oh, Papa läuft raus. Und Mama ist irgendwie ganz hilflos. Und was macht das kleine Kind? Das kleine Kind versucht, etwas zu kontrollieren. Es versucht, Mama beispielsweise zu helfen. Und wir sehen ja bei der Trennungsrate, ja, beispielsweise, wie die Kinder aufwachsen, etc. Das siehst du ja wunderschön. Oder das andere, ja, wenn das Kind überversorgt wird, wenn ich an den Schulen spreche, ach, die Valentina ist was ganz was Besonderes, diesen musikalischen Genie. Schau mal, wie die Flöte spielt. Und ich meine, alter Verwalter, ich habe noch nie Menschen so schlecht Flöte spielen hören. Michael Jackson hat im Alter von 6 Jahren den ersten Song komponiert. Hey, und hier ist, weiß ich, eine 8-Jährige, die, wo Mama sagt, wie toll die ist. So, und beides, wir wissen auch beispielsweise, dass das ja auch die Ursache oft für Narzissmus ist. Ja? Wenn Kinder runtergemacht werden oder eben instabile Verhältnisse erfahren oder wenn Kinder extrem hochgepusht werden. So, und was haben wir heute für eine Gesellschaft? Und wie viele da draußen beklagen sich über Partner, die einen an der Waffel haben? So, und genau das letztendlich kann ich adressieren mit diesem What I don't know is more important than what I know. Das Kind lernt also, oha, so funktioniert das nicht. Und im Alter von 6 Jahren steht 60% unserer Persönlichkeit, das Blatt unserer Persönlichkeit, haben wir zu 60% vollgeschrieben. Im Alter von 12 Jahren steht es zum ersten Mal bei 100%. So, und Hand aufs Herz, die meisten betreiben von da an nur noch Darwinismus. Schaffen dann natürlich irgendeine Karriere, aber verhalten sich wie kleine, patzige Kinder in Beziehungen und in Unternehmen. Und auch Unternehmen sind mittlerweile Anzugsort für Zivilversager. Das heißt, in ganz vielen Unternehmen kommen in der Regel Leute, die mit Selbstreflexion gar nichts am Hut haben, sehr weit in Positionen. Und genau da ist es so wichtig, diesen Leitsatz sich vor Augen zu halten. What I don't know is more important than what I know. Selbstreflexion zu betreiben, die 12 Leute anschreiben, wie entwickle ich mich etc. Und dann kann Magic entstehen, weil meines Erachtens, egal wie jung du bist, egal wie alt du bist, egal welchen Background du hast, du kannst im Leben immer eine radikale Veränderung machen. Und wenn man mal so Personality-Tests macht, ja, diese Four Colors zum Beispiel, bin ja auch Four Colors Coach, kann ich nur empfehlen, dass Leute tatsächlich ihre knallrote Farbe irgendwann mal verändert auf gelb oder mehr grün ins Leben reinbringt etc. Und Hand aufs Herz, mit welchen Menschen willst du Zeit verbringen, Selina? Mit den Leuten, die irgendjemand sind im Pinguinanzug, die vorgeben, jemand zu sein, weil dann mangelt es an Authentizität. So, also Authenticity entsteht dann, wenn jemand sagt, schau mal her, ich bin der Philipp, ich habe HSP, bin super feinfühlig, ich habe ganz viele Themen schon falsch gemacht, aber ich versuche aufrichtig eine Veränderung in diesem Leben und bei Unternehmen zu machen. Und dafür stehe ich. Und wenn ihr bei mir grabt, werdet ihr ganz viel Shit finden, ganz viel Schlimmes, ja. Ganz viele wird es die Zeitungen schreiben können. Und ich kann euch sagen, alles, was die Zeitungen eines Tages schreiben werden, habe ich noch viel schlimmer betrieben. Und so ticke ich nun mal. Aber ich bin ein aufrichtiger Kerl und ich möchte eine Veränderung in die Welt bringen. Und das, glaube ich, wenn wir das mehr reinbringen, Authentizität, Das heißt, dass Leute sich mit sich selber auseinandersetzen, mit dem wahren Kern. Also nicht das, was sie gelernt haben durch na, sondern das, was sie wirklich sein wollten. Weil letztendlich, was sie ja ab der Jugend betrieben haben, ist irgendwie in diese Welt reinzupassen, irgendwelche Muster und Strukturen anzulegen, die vielleicht gar keinen Sinn ergeben. Und deswegen der Leitsatz, what I don't know is more important than what I know. Weil Wachstum kann nur außerhalb der Komfortzone entstehen.
Ja, für mich fühlt es sich jetzt auf jeden Fall auch an wie so ein Full-Circle-Moment, zumindest in diesem Podcast, weil wir ja wirklich jetzt wieder beim Faktor Mensch angekommen sind, wo wir begonnen haben in unserem Gespräch. Ich bin total begeistert und habe sehr viele Impulse mitnehmen können aus unserem Talk, Philipp. Und deswegen bedanke ich mich an dieser Stelle, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu Gast zu sein beim Premium Leaders Club Podcast.
Herzlichen Dank, Selina. Hat mir richtig Spaß gemacht mit dir.
Das freut mich, kann ich nur so zurückgeben. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr dürft euch natürlich auch durch all unsere anderen Folgen durchklicken und gerne auch eine Bewertung dalassen bei Spotify. Darüber freuen wir uns sehr. Ansonsten natürlich abonnieren, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Bis dahin. Tschüss.
Premium Leaders Club, der Podcast. Wir bringen Führungskräfte in einem professionellen Netzwerk zusammen. Jetzt Mitglied werden auf www.premium-leaders.club. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.